Ja, herzlich willkommen zu den Lehr- und Lernsystemen. In der Vorlesung geht es jetzt so langsam in den Endspurt, wie man es sehen will, also in das letzte größere Kapitel. Das wird der Termin heute und nächste Woche sein, der sich mit kooperativem Lernen befasst, mit Gruppenlernen und natürlich Computerunterstützung für Gruppenlernen. Dann werde ich noch einen Termin haben, der so ein bisschen abrundend und historisch das Ganze anschaut. Und dann haben wir noch eine Woche vor der Klausur und nach derzeitiger Planung will ich den letzten Termin vor der Klausur ausfallen lassen, weil das normalerweise eine recht arbeitsintensive Zeit ist. Ich hoffe, das kommt Ihnen entgegen. Also sind es heute plus zwei Termine, die wir noch haben. Ja, dieses Thema Cooperative Learning, wie es da so angeberisch auf Englisch steht, ist natürlich nach dem, was wir im Hintergrund schon gesehen haben aus den Lerntheorien, höchst interessant. Cooperative Learning steht deswegen da, weil das so ein bisschen an dieses CSCL Akronym erinnern soll, das dann auftaucht gleich. Wir haben schon festgestellt, dass soziales Lernen einfach was sehr Wichtiges ist. Deswegen gibt es eine ganze Forschungsrichtung oder Arbeitsrichtung der Informatik, die sich eben Computer Supported Cooperative Learning nennt, CSCL. Taucht hier ein paar Mal auf. Und ein eigentlich sehr nettes Überblicksbuch über das ganze Thema CSCL ist ja auch angegeben, deutschsprachiges, deswegen sind die Folien zum großen Teil auch deutschsprachig, CSCL-Kompendium bei Oldenburg erschienen. Und jetzt gerade für die Einführung werde ich mich mit Kapitel 1.3 und 1.5, also ein paar aus dem einleitenden Bereich des Buchs befassen, die sehr nett eigentlich den Hintergrund aus anderen Disziplinen, insbesondere der Psychologie, darstellen für das, was wir hier betreiben. Also das ist dieses Kapitel 9.1, wo es um den theoretischen Hintergrund sozusagen geht. Dann möchte ich was erzählen über Computer Supported Cooperative Work, und also CSCW und die Variante CSCL. Und heute noch ein bisschen in die virtuellen kooperativen Lernräume reinschauen. In der nächsten Vorlesung geht es dann um nicht virtuelle kooperative Lernräume, sondern reale Lernräume, in denen wir uns ja auch technische Unterstützung, vor allem Computerunterstützung, vorstellen können oder nicht nur vorstellen, sondern auch praktisch verwenden. Da kommt man dann natürlich in ganz andere Interaktionstechnologien rein, als wir es bis jetzt hatten. Also zum Beispiel Tabletops oder große Wall-Displays, Tangible Interfaces, alle diese Dinge spielen dann dem Unterkapitel 4 eine Rolle. Und mit den Kollaborationsskripten im CSCL zusammen, auch mit den realen Lernräumen, kommen wir dann wirklich an die Stelle, wo man aus aktuellen Arbeiten am Lehrstuhl ganz konkret berichten kann, aus Projekten und so ein bisschen den Anschluss zur Forschung auch herstellen kann. Also eine ganz große Reise, die wir da sozusagen vor uns haben. Fangen wir es mal mit den Grundlagen an. Es geht jetzt also um soziale Gruppen. Gruppen haben natürlich sozusagen immer diese zwei Seiten, dass sie einerseits eine größere Allgemeinheit darstellen, in einen größeren sozialen Kontext eingebunden sind und andererseits natürlich eine Auswirkung auf das Individuum haben. Also zunächst mal ist es so, dass das Individuum davon profitiert, in einer Gruppe zu sein, ein Wir-Gefühl entsteht. Andererseits die Allgemeinheit profitiert auch davon, weil so eine Gruppe dem Individuum soziale Normen vermittelt zum Beispiel. Das heißt, es ist so ein Wechselspiel zwischen Gesellschaft und Individuum zunächst mal. Und diese Ebene allein ist schon von großer Bedeutung, weil das sozusagen den Kontext für die Gruppenarbeit darstellt. Natürlich gibt es dann in der Gruppenarbeit selber auch wieder Effekte, dass man zum Beispiel Arbeit aufteilen kann in der Gruppe oder das Wissen innerhalb der Gruppe vermittelt werden kann von jemand, der zum Beispiel einen besseren Wissensstand hat als andere Gruppenmitglieder. Also so eine rein sachliche Ebene. Es schwingen immer diese zwei Dinge mit, so eine emotionale Ebene und die sachliche Ebene. Man kann sich schon mal fragen, was überhaupt eine Gruppe ist. Die Kriterien, die nach dem Artikel von Döring gewählt werden, also wir sind da mitten in der Psychologie drin natürlich, ist eine Gruppe ist eine Ansammlung sozusagen von Menschen, die ständig miteinander kommunizieren bzw. eine Kommunikationsmöglichkeit sich offen halten. Da stockt man schon, wenn man die modernen sozialen Medien anschaut, wo man feststellt, dass diese Definition inzwischen für einen erschreckend großen Kontext eigentlich gilt, also eine ständige Kommunikationsmöglichkeit über soziale Netze haben viele Leute heutzutage mit Hunderten von Leuten, was dann natürlich jetzt keine richtige Kleingruppe mehr ist. Gemeint ist wirklich eine intensivere Kommunikation, die auch immer wieder aufgegriffen wird. Die Gruppe grenzt sich von der Umwelt ab und baut eine innere Struktur auf. Es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe und innerhalb der Gruppe besteht Zusammenarbeit und wechselseitige Unterstützung. Also diese vier Kriterien, wenn die da sind, dann spricht man von so einer sozialen Gruppe. Wenn die fehlen, dann oder nur eins davon da ist, wie zum Beispiel diese Kommunikationsmöglichkeit nur, wie man es in Facebook oder so hat, dann ist es eben einfach eine Interaktionssituation unter vielen Menschen, aber nicht eine Gruppe, die jetzt wirklich ein zusammenarbeitet und Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Man spricht von Primärgruppen, die jeder einfach hat aufgrund der Familie und engen Freundeskreis, in denen eine sehr hohe Bindung besteht. Und diese Lerngruppen sind natürlich keine Primärgruppen, sondern Sekundärgruppen. Das heißt, die Gruppenstruktur muss auch aufgebaut werden. Während die bei einer Familie oder so einfach über viele Jahre wächst, muss sie hier unter Umständen in relativ kurzer Zeit entstehen. Das heißt, wir müssen, wenn wir das unterstützen wollen, dass so eine Gruppe gut arbeitet, natürlich ganz spezifisch den Aufbau der Gruppenstruktur auch irgendwie unterstützen können. Ja, da gibt es ganz verschiedene Strukturen, die solche Gruppen haben können. Also die sind jetzt hier so als Graphen dargestellt. Die Punkte sind also Gruppenmitglieder und die Linien sind Kommunikationsbeziehungen, die miteinander pflegen. Das wäre also so eine klassische Radnabengeschichte. Also da gibt es einen, der in der Mitte sitzt und die Kommunikation zwischen den anderen vermittelt. Das ist das absolute Extrem. Jeder ist mit jedem sozusagen in Kommunikationsbeziehung und diverse Varianten dazwischen. Also zum Beispiel diese berühmten Telefonketten kennt man ja, mit denen man, Schülereltern kennen das, oder wird eine Telefonkette aufgestellt, wenn irgendwas mitzuteilen ist, dann muss man immer den Nächsten in der Kette anrufen. Sind das also alles Dinge, die es in der Praxis wirklich gibt, die ihre Vor- und Nachteile haben. Also dieses Rad ist sehr effektiv für einfache Aufgaben. Einer koordiniert das, sagt, wir brauchen diese und diese Informationen und teilt die entsprechenden Unteraufgaben auf die Leute auf und die liefern das zurück. Was man beweisen kann oder empirisch feststellen kann, ist, dass die Zufriedenheit an der Gruppe mitzuarbeiten oder von der Gruppe zu profitieren, in der Peripherie relativ schwach ausgeprägt ist, weil man halt irgendwie dem Chef sozusagen untergeordnet ist. In der Mitte schaut es anders aus. Diese dezentralisierten Strukturen sind grundsätzlich besser für komplexe Aufgaben, wo man also zum Beispiel verschiedene Ideen sammeln muss. Da ist also ein Netz oder ein Kreis tatsächlich wichtig. Die Zufriedenheit ist auch größer dort. Und was typischerweise passiert, ist, dass eine Gruppe zunächst mal sich mit einer dezentralen Struktur zunächst mal wohler fühlt, auch dieses Zufriedenheitsgefühl da ist, aber im Lauf der Zeit eine zentralisiertere Struktur aufgebaut wird, indem man irgendwelche Spezialisten hat, denen man dann auch vertraut, dass die sich zum Beispiel um irgendwas kümmern. Sowas machen Gruppen dann sozusagen im Lauf ihrer Existenz. Das bedeutet, wir sollen, wenn wir solche Unterstützungsmaßnahmen technische bereitstellen, von vornherein davon ausgehen, dass wir dezentrale Strukturen brauchen, weil die Leute eben damit einsteigen, sollten aber auch die Möglichkeit unterstützen, dass solche Rollen ausgehandelt und verteilt werden können. Ja, was kann man über die Produktivität von Gruppen sagen, also was die erreichen können? Das hängt natürlich ganz massiv von der Aufgabe ab. Es gibt verschiedenartige Aufgaben, ist ganz klar. Also wenn ich jetzt bloß irgendwie einen gut aufteilbaren Task zu lösen habe, dann ist das vielleicht in der Gruppe besonders effektiv zu machen. Wenn es eine Aufgabe ist, die schwer aufzuteilen ist, ist die Gruppe vielleicht gar nicht so gut geeignet. Es hängt natürlich auch von den Ressourcen ab, also von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Leute mitbringen. Aber es gibt auch Verluste, die dadurch entstehen. Also zum Beispiel schlechte Organisation, dass die Koordination in der Gruppe zu Nervosität führt, zum Beispiel, dass jemand Angst hat, was für die Gruppe zu sagen, oder dass Leute eben die in verschiedenster Art und Weise der Gruppe müde sein können, sei es, dass die Zeit nicht passt, die da gemeinsam ausgehandelt wird, bis dahin, dass sie einfach überdrüssig werden. Das heißt, die Produktivität muss man sozusagen ausrechnen, wenn man, kann man nicht richtig in Zahlen tun, aber das ist das, was potenziell durch die Gruppe erreicht werden kann, abzüglich dessen, was die Gruppe dann auch wieder kostet, sozusagen an Prozessverlusten. Ich habe schon angedeutet, dass eine Gruppe nicht mit allen Aufgaben gleich gut zurechtkommt. Wenn man die Aufgaben klassifizieren will, dann gibt es vier Dimensionen. Eine drängt sich auf, die habe ich auch schon erwähnt, das ist die Unterteilbarkeit. Also es gibt Aufgaben, die sind gut, in kleine Stückchen zu teilen. Es gibt Aufgaben, bei denen ist das sehr schwierig, weil eben eins auf dem anderen aufbaut oder einzelne Teile schwer rauszulösen sind. Kennt man auch beim Programmieren zum Beispiel, dass es eben eine Kunst für sich ist, ein Programmierprojekt so modular zu strukturieren, dass es wirklich sauber separierte Teilbereiche gibt, in denen parallel entwickelt werden kann. Ups, jetzt los. Eine zweite Dimension, die wichtig ist, ist Maximierung versus Optimierung. Das heißt, ob man nun einfach möglichst viele oder einen möglichst hohen Wert in einer Skala haben will, möglichst viele Ergebnisse zum Beispiel oder ein optimales Ergebnis. Ein optimales Ergebnis erfordert viel mehr Koordination, ist vielleicht auch nur von einem besser zu erreichen. Dann ist es je nach Aufgabe eben so, dass die Einzelleistung ganz verschieden in das Gruppenprodukt eingeht. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Brainstorming-Situation, in der es ausschließlich darum geht, und da sind wir so bei der Maximierung, möglichst viele Ideen zu generieren, die nicht groß zu bewerten, gute, schlechte Ideen, macht eigentlich nichts aus. Da ist es rein additiv, da geht die Einzelleistung in die Gruppenleistung sehr einfach ein und da ist die Gruppe natürlich sehr einfach auch produktiv zu machen. Es gibt aber ganz andere Dinge, also zum Beispiel bei Schätzaufgaben kann es sein, dass das Ergebnis, das einer liefert, durch das, was ein anderer liefert, sozusagen relativiert wird. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Gruppe, in der, bleiben wir wieder bei der Software, in der der Aufwand zur Entwicklung von einem Softwarepaket für eine bestimmte Aufgabe geschätzt werden soll, da macht man das sehr häufig, dass man eine Gruppe bildet und man dann sowas wie den Durchschnitt vielleicht sogar der Schätzungen nimmt. Auf jeden Fall, wenn einer besonders viel schätzt, wird es vielleicht relativiert dadurch, wenn alle anderen weniger schätzen, nimmt man das nicht mehr so ernst. Disjunktiv, das ist so die berühmte Geschichte wie der Telefonjoker im Quiz oder die Gruppe, die im Quiz antritt, was zu lösen. Da reicht es, wenn einer die Lösung findet. Das heißt, es ist irgendwie so ein Wettbewerb quasi auch, wer ist der Erste. Konjunktiv heißt, es geht nur gemeinsam, also zum Beispiel, wenn gemeinsam musiziert wird. Das ist eine ganz andere Art von Einbringen der Einzelleistung in Gruppenprodukt. Und generell haben die Gruppen natürlich auch in einem gewissen Grad einen Ermessensspielraum, in dem sie zwischen diesen verschiedenen Arten unterscheiden können, wie jetzt die Einzelleistung eingeht. Also ob man jetzt zum Beispiel für eine Aufgabe wirklich zufrieden ist, wenn nur eine Lösung da ist oder mehrere Lösungen zuerst mal sucht und die miteinander vergleicht. Das wäre also so ein Mittelding zwischen disjunktiv und kompensatorisch. Das heißt, dass die Gruppenmitglieder voneinander in ganz verschiedenen Abhängigkeiten stehen können. Man sieht es in diesen konjunktiven Zusammenarbeiten, es ist wirklich Kooperation. In anderen Situationen, wie zum Beispiel bei der disjunktiven Aufgabe oder auch so ein bisschen bei den kompensatorischen, steht man in einem Wettbewerb zueinander. Und meistens ist es de facto so eine Art Mischung, was natürlich immer auch ein bisschen ein Spannungsfeld erzeugt, dass ein soziales Dilemma da ist, dass man einerseits in der Gruppe ist, gemeinsam was erreichen will, andererseits innerhalb der Gruppe in einem gewissen Wettbewerb steht. Ich denke, das kennen Sie aus so Tutor- und Übungsgruppen durchaus. Das heißt, diese Wettbewerbssituationen sind grundsätzlich natürlich gefährlich, weil sie die Gruppenkoordination behindern können. Das heißt, das wäre ein Punkt, auf den man achten sollte, die Wettbewerbssituation möglichst einzuschränken. Ja, da sind wir schon mittendrin in diesen gruppendynamischen Effekte. Es gibt also positive oder negative Effekte, die sozusagen die Existenz der Gruppe auf die Arbeit haben kann insgesamt. Also Social Facilitation oder Inhibition, sagt man dazu. Was Sie, glaube ich, auch alle kennen, sind diese negativen Effekte, die durch Gruppen entstehen können, dass letztlich die Produktivität des Einzelnen geringer wird, als wenn er einzeln wäre, dadurch, dass er in der Gruppe ist. Typisch sind die Trittbrettfahrer zum Beispiel, die also meinen, die anderen machen das schon und ich kann meinen Namen bloß noch draufschreiben und fahre damit sozusagen automatisch mit. So eine kleine Variante davon, es nennt sich soziales Faulenzen, stammt von nicht von mir der Begriff, sondern aus diesem Buch, ist dieser Effekt, ich bin ja Mitglied der Gruppe und mein Eigenbeitrag spielt eh keine Rolle, der ist ja am Ende eh nicht sichtbar. Also man zieht sich sozusagen zurück auf diese Gruppenmitgliedsrolle und sagt, wenn ich ein bisschen was mache, das reicht schon, insgesamt ist das dann schon okay. Das ist ein ganz typischer negativer Gruppeneffekt. Dann ein Effekt, den Sie mit Sicherheit auch viele von Ihnen kennen, zum Beispiel aus Übungsgruppen, ist, dass die Produktivität eigentlich gegeben wäre. Man hat zum Beispiel eine Frage, man hat eine Idee, aber man hat irgendwie Hemmungen, die zu äußern, weil man meint, da könnte ja dann, wenn man eine blöde Frage stellt, vielleicht sich das jemand merken, was das für eine blöde Frage ist und man dann irgendwann eine schlechte Note kriegen. Ist an der Uni vielleicht nicht so ausgeprägt, das kann ich Sie sehr beruhigen, weil die meisten studentischen Tutoren so weit entfernt von dem sind, was am Schluss dann an Note irgendwann mal bestimmt wird. Also der Kommunikationskanal existiert fast gar nicht. In der Schule ist das zum Beispiel schon anders. Das sind ja auch Gruppen, wo man eben dann schon irgendwie so vielleicht Angst hat, dass man mit einer blöden Frage eben dann irgendwie in die falsche Schublade gesteckt wird. Meistens auch zu Unrecht. Dann ist es natürlich so, dass die Gruppe auch durch schlechte Koordination ihre Produktivität irgendwie behindern kann, wenn es plötzlich alle gleichzeitig reden und dann mal gar keiner mehr reden zum Beispiel. Jetzt, wenn man das Ganze auf computergestützte Situationen überträgt, dann hat man natürlich zwei verschiedene Effekte, die interessant sind, sozusagen, die zusätzlich so eine Gruppendynamik entfalten. Das eine ist, es ist kein großes Problem mit der Teilnahme an computergestützten Gruppen, Hintergrundinformationen rauszufiltern, sprich unkenntlich zu machen, was von wem kommt, Anonymität aufzubauen oder auch bloß eben Teile dessen wegzulassen. Also nehmen wir mal den Extremfall, Anonymität hat natürlich den Effekt, dass diese sozialen Hemmungen wegfallen. Man kann natürlich die Frage stellen, wenn sie, auch wenn sie noch so doof ist, was keiner dem zuordnen kann. Das heißt, die Bewertungsangst wird wegfallen. Es gibt aber Beobachtungen, dass diese Anonymität nicht wirklich zu einer erhöhten Produktivität führt, sondern langfristig doch eher schädlich auch sein kann, weil Leute eben auch Dinge äußern, die vielleicht kontrolliert sonst in der sozialen Situation zu Recht unterdrückt werden. Also so Experimente, die man macht, die wir auch schon mal mit experimentiert haben, zum Beispiel ist für einen Hörsaal wie hier, da könnten Sie einfach eine Frage stellen, indem Sie die Hand heben und was sagen. Es gibt aber auch Systeme, gerade für große Hörsäle, wo man über ein Smartphone oder Laptop im Raum eben über ein System seine Frage einblenden oder loswerden kann und die beim Dozenten auf einem eigenen Display oder irgendeinem separaten Fenster auf dem Präsentationsdisplay erscheinen, dass er sozusagen in dem Moment sieht, es gibt überhaupt Fragen und zweitens, was das für eine Frage ist, ohne das wirklich zuordnen zu können, wer die Frage stellt. Das ist also so ein Beispiel für einen computergestützten Kooperationsmechanismus, der zumindest diese Produktivitätsblockierung durch Bewertungsangst zunächst mal versucht wegzunehmen. Auch andere Kommunikationsprobleme, zum Beispiel in einem sehr großen Hörsaal, das akustisch vielleicht auch schwierig ist, eine Frage zu stellen. Ja, was man in dem Beispiel sehr schön sehen kann, ist, dass natürlich umgekehrt in dem Moment, wo Sie das computergestützt machen, diese Gruppenkommunikation, auch wieder neue Ängste und neue Behinderungen entstehen. Also zum Beispiel bei dem System, das ich gerade beschrieben habe, könnten Leute natürlich Angst haben, dass das irgendwie aufgezeichnet wird, was sie machen. Erstens ist die Frage dann tatsächlich in irgendeiner Form datentechnisch verfügbar, könnte so ein Logfile entstehen, dass man dann im Detail dem nachgehen kann, was nicht immer nur positiv ist. Und vielleicht ist ja doch irgendwo eine Stelle, wie man es dann eben dem Urheber zuordnen kann. Also man bräuchte auch gewisses Vertrauen in diese Dinge. Das heißt, generell, um diese negativen dynamischen Effekte zu Verhindern sollten die Aufgabenstellungen möglichst kooperativ sein und diese Anonymität ist, sollte, sagen wir mal, vermeiden, steht in dem Artikel, den ich da verwendet habe. Ich würde es ein bisschen sanfter formulieren und sagen, also sehr bewusst und kontrolliert nur einsetzen, nur da, wo man wirklich sich sicher ist, dass man was damit bewirkt. Spannend ist die Sache mit der Identität und der Gruppe. Ich habe ja schon mal so Dinge erzählt am Anfang bei den Lerntheorien über die sozialen Konformitätsexperimente von Solomon Asch zum Beispiel. Das war die Geschichte mit dem angeblichen Sehtest mit den verschiedenen langen Strichen, wo Leute eben in eine Gruppe reingenommen wurden, die offensichtlich was Unsinniges behauptet hat, eine Mehrheitsmeinung hatte, die leicht überprüfbar objektiv nicht stimmen kann, und trotzdem haben die neuen Gruppenmitglieder sich dann in ganz vielen Fällen der falschen Mehrheitsmeinung angeschlossen. Das heißt, solche Gruppen haben also einen ganz starken Einfluss auf das Individuum und auf die Meinung und die Art, wie man sich benimmt. Umgekehrt ist es auch so, dass eine Person auch die Gruppe extrem stark steuern kann. So zum Beispiel jemand, der eine konsistente Position mit einer gewissen Autorität, einer gewissen rhetorischen Kompetenz vertreten kann, der kann eine Gruppe in eine bestimmte Richtung führen, die die Gruppe sozusagen als Ansammlung von Einzelpersonen ohne diese Aktion nicht unbedingt machen würde. Das heißt, die Gruppe wird polarisiert oder auch bestimmte, ja, geht in bestimmte Richtungen sozusagen, die von einer Person bestimmt werden. Da gibt es sogar eine so die richtige Theorie, die Sozialidentitätstheorie von Teufel und Turner. Da geht man davon aus, und das ist tatsächlich, glaube ich, für jeden auch irgendwie nachvollziehbar, dass als Bestandteil der eigenen Selbstkonstruktion, die für uns als Menschen extrem wichtig ist, unser Selbstkonzept, die Zugehörigkeit zu Gruppen eine große Rolle spielt. Und man sucht sich bestimmt die Gruppen zum gewissen Grad bewusst aus, aber zum gewissen Grad ist es doch auch, wenn man ehrlich ist, zufallsabhängig. Trotzdem ist es so, dass die eigene Gruppe, zu der man aus irgendeinem Grund gehört, dass die bevorzugt wird. Immer. Also man identifiziert sich, so wie man sich mit sich selber identifiziert, um irgendwie überleben zu können, auch mit der Gruppe. Merkt man an ganz vielen Dingen. Also wenn Sie Tutorgruppen, haben wir manchmal gemacht, das ist ein sehr unbeliebtes Verfahren, also Übungsgruppen zu Vorlesungen per Zufallsmechanismus zusammenwürfeln, das kann man tun, und dann gibt es immer ganz laute Proteste. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann Leute eben sich kennenlernen, die sich sonst nicht kennenlernen würden. Dann entsteht aber trotzdem nach ganz kurzer Zeit der Effekt, dass diese Gruppe sich als eine Identität versteht, in ganz vielen Fällen. Manchmal verstehen sie sich ja wirklich nicht untereinander, aber sehr häufig ist es so, dass die Gruppe dann eine eigene Identität entwickelt, obwohl sie rein zufällig zusammen ist. Und das kann man auch empirisch belegen. Also Sie sehen es auch hier, wenn Sie jetzt an der LMU Informatik studieren und jemand kommt, der an der TU Informatik studiert, dann sind Sie zunächst mal irgendwie versucht oder in großer Versuchung zu sagen, was alles an der LMU so toll ist, warum Sie eigentlich hier sind. Ja, was jetzt objektiv vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Ja, da kann man für beide Gruppen, Universitäten seine Vor- und Nachteile finden. Und die meisten der Dozenten hier an der LMU haben an der TU studiert. Und es ist eigentlich alles ein ziemliches großes Konzept. Aber trotzdem versucht man sozusagen, die Eigengruppe zu bevorzugen. Die Identität bildet sich sozusagen aus so einem Patchwork, dass man ganz verschiedenen sozialen Gruppen teilnimmt. Das am Sportverein, in der Familie, in der Uni zum Beispiel, irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten, irgendwelche Online-Medien. Das ist Bestandteil, ganz wichtiger Bestandteil der Selbstkonstruktion. Wobei es dann Begriff gibt, der Salienz, der Sichtbarkeit von einer bestimmten Kategorie, also zum Beispiel im Extremfall wäre das eine Uniform oder sowas, mit der man sich, oder ein Anstecker, mit der man sich als einer Gruppe zugehörig oder vielleicht sogar einer bestimmten Rolle in der Gruppe zugehörig, also bei den Uniformen mit diesen Streifen und Sternchen und so, wirklich äußerlich sichtbar macht, das verstärkt natürlich diese Effekte ganz massiv. In dem Fall, also jetzt bei Militär zum Beispiel, natürlich ganz bewusst eingesetzt. Also diese übertriebenen Betonungen sozusagen der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, denken wir bei Lernenden an Männer und Frauen oder an ältere und jüngere Lernende, die sollte zu einem gewissen Grad sozusagen versucht werden zu dämpfen, was jetzt also auch ein bisschen in die Richtung dessen geht, was ich vorher gesagt habe, nicht Anonymisierung, aber vielleicht bestimmte Informationen nicht bewusst machen, in einem Online-Forum zum Beispiel, um diese Kategorisierung in letztlich nicht wirklich produktiven Gruppenkategorien zu vermeiden. Ja, wenn man jetzt so eine Gruppe verfolgt über die Zeit, dann gibt es so eine Folge von Stichworten, die einem so ein bisschen vielleicht hilft zu verstehen, was da die wesentlichen Phasen sind. Stammt von Tuckman, ist einfach bloß in Schlagworte gefasst. Die erste Phase nennt sich Forming oder auf Deutsch Orientierungsphase. Das heißt, wir haben zunächst mal eine Gruppe, die sich finden muss. Und es existieren wieder diese zwei Ebenen, die sozioemotionale Ebene und die sachliche Ebene. Auf der sachlichen Ebene ist relativ klar, dass man irgendwie versucht, die Aufgabe, die man gemeinsam hat, mal zu verstehen. Also viele von ihnen waren in so Praktika, was weiß ich, Sketching with Hardware oder Multimedia Programmierungsblockpraktikum oder so oder Programmierpraktikum, wo man in so einem Fünferteam ist und eine Aufgabe hat oder Sechserteam, wie auch immer. Da muss man natürlich am Anfang verstehen, was überhaupt die Aufgabe ist. Gleichzeitig und wirklich verschränkt dazu läuft eben dieser sozioemotionale Prozess, dass man zunächst mal versucht, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, auf welche Arten miteinander kommuniziert, wen man besonders sympathisch findet, mit wem es schwieriger ist, irgendwie eine Kommunikationsbasis herzustellen. Alles das passiert in dieser Forming-Phase. Typischerweise hat eine Gruppe danach eine sogenannte Storming-Phase, also eine Konflikt- und Konfrontationsphase, die jetzt sozusagen die interne Struktur betrifft. Gibt es auch wieder die zwei Ebenen, die sozioemotionale und die Sachebene. Auf der sozioemotionalen Ebene geht es darum, dass so eine Gruppe möglicherweise oder in allermeisten Fällen irgendwelche Führungspositionen dann entwickelt. Manchmal wird es sogar verlangt, dass es einen Gruppensprecher gibt von außen oder ansonsten ist es ja auch, wie wir vorher gesehen haben, in vielen Fällen praktisch, wenn einer die Koordination übernimmt. Aber wer das macht, das kann natürlich durchaus extreme Reibungen geben. Das ist ganz typisch, dass das in der zweiten Phase passiert. Und genauso ist es auf der Sachebene natürlich auch da, dass man eben jetzt sich zum Beispiel fragt, welche Programmiersprache benutzen wir, welche Werkzeuge benutzen wir, solche Dinge. Da kann man sich ja wunderbar darüber ganz intensiv streiten. Wenn das alles normal verläuft, dann folgt auf diese Storming-Ebene eine sogenannte Norming-Phase oder Storming-Phase, also eine Konsens- und Kooperations- und Kompromissphase, in der man sozusagen gemeinsame Standards herausbildet auf der sozioemotionalen und auf der Sachebene, sich das irgendwie geeinigt hat und dann läuft es so dahin. Wobei die Gruppe natürlich dann sozusagen auch in so ein starres Schema verfällt damit, was unter Umständen auch wieder Spannungen verursachen kann. Also zum Beispiel, dass jemand eben sagt, ich habe es doch vorher schon gesagt, diese Programmiersprache passt dafür nicht und wir hätten doch das andere nehmen sollen oder der Koordinator, der kann es halt doch nicht. Hätte ich machen sollen. Also läuft sozusagen nebenher in dieser Norming-Phase immer zu einem gewissen Grad. Performing ist das, was eigentlich die Gruppenarbeit ausmacht. Das heißt, idealerweise haben wir die Standards definiert und die werden sozusagen immer wieder neu ausgehandelt und auf der Sachebene sind wir wirklich dabei, Lösungen für die Gruppenarbeit zu haben. Das ist also der Idealzustand. Und Ziel ist natürlich, dass alle diese anderen Phasen möglichst knapp gehalten werden, dass man möglichst viel der zur Verfügung stehenden Zeit und Ressourcen, sonstigen Ressourcen, in diese Performing-Phase steckt, wo eben die Standards existieren und mäßig in Frage gestellt werden, nur angepasst werden, wenn es wirklich sinnvoll ist und ansonsten vor allem man sich mit der Sachebene befasst. Und die letzte Phase, die existiert nicht, ja, existiert schon irgendwie immer, aber existiert, sagen wir jetzt, in verschiedener zeitlicher Koordination zu dem vorher. Es gibt also Gruppen, die performen über ganz lange Zeit, über viele Jahre zum Beispiel in einem Betrieb, irgendein Team, das jetzt ein Produkt betreut zum Beispiel. Bei diesen Lerngruppen kennen Sie es ganz anders, dass die oft eben bloß ein paar Monate existieren, weil dann irgendwie das Semester vorbei ist zum Beispiel. Das heißt, also eine wichtige zusätzliche Phase ist die Auflösungsphase sozusagen, Transfer, Abschluss der ganzen Gruppe und auch ein gewisses Abschiedsritual typischerweise. Dann geht man nochmal ein Bier trinken zusammen oder sowas. Also was man daraus lernen kann, ist, dass das, was jeder bestimmt schon erfahren hat, diese Begriffe sagt bestimmt jedem in konkreten Beispielen was, dass das also jetzt nicht irgendwie eine zufällige Situation in dieser einen Gruppe war, sondern einfach ein allgemeiner Mechanismus, wie Menschen zusammenarbeiten, und man dementsprechend damit auch leben muss und die Mechanismen einbeziehen muss. Und das ist auch eine menschliche Sache, das heißt, es ist relativ schwierig, das irgendwie technisch allzu stark abzubilden. Also irgendwie computervermittelte Indikatoren zu nehmen, was weiß ich, der die meisten Mails geschickt hat, der wird dann automatisch zum Koordinator gewählt oder so vom System. Das ist der ganzen Situation nicht wirklich angemessen und befreit uns nicht davon, dass wir das einfach brauchen wahrscheinlich, um in einer Gruppe zusammenzuleben. Ja, es gibt jemand, der die Gruppe leitet natürlich. Der hat verschiedene Funktionen. Der kann Mitglied der Gruppe sein, kann aber auch von außen sozusagen die Gruppe koordinieren. Der muss natürlich einen Auftrag geben, muss die Gruppe überhaupt zum einladen. Solche Dinge, also wenn wir an eine Lerngruppe denken, muss er die zusammenstellen, einen Plan geben, was zu tun ist. Die Organisationsstruktur bereitstellen. Sie erleben das ja jetzt gerade so an einem praktischen Beispiel mit dem Forum, wo man eben versucht, Informationen relativ transparent zu halten, also wirklich im Zweifelsfall Informationen lieber allen mit Betroffenen mitzuteilen, lieber ein bisschen zu vielen mitzuteilen als nur wenigen, um zu verhindern, dass man das Gefühl hat, irgendeiner dominiert eine bestimmte Information. Dann muss ein Gruppenleiter natürlich immer mit den Konflikten, von denen die Rede war, leben, ganz klar, und dafür sorgen, dass die in humaner Art und Weise aufgelöst werden, und muss die Gruppe nach außen repräsentieren. Da gibt es auch die verschiedensten Leitungsstile, die man da vertreten kann, also sind ganz genau definiert eigentlich, auch autoritär, denke ich, ist ziemlich klar, der sagt einfach, wo es lang geht und kümmert sich nicht um die Einzelmeinungen. Demokratisch heißt, der nimmt sich insofern zurück, es geht mehr um die Mehrheitsbildung darin, Mehrheitsentscheidungen, es wird über alles abgestimmt, was möglicher ist oder in vielen Fällen zu nicht konsistentem Handeln der Gruppe führt, weil die möglicherweise die Gesamtmeinung, gibt es ja so Dinge wie das Abstimmungsparadox, dass also die Gesamtmeinung einer Gruppe nicht unbedingt ein in sich konsistentes Handeln darstellt, wenn man immer bloß die Mehrheiten nimmt. Laissez-faire heißt, das eigentlich sich selber zu überlassen, also eigentlich nicht zu koordinieren. Und vielleicht die idealste Lösung ist, aber letztlich, wie gesagt, gibt es für alle Situationen einen Stil, der besonders geeignet ist, aber der angenehmste mit Sicherheit ist dieser partnerschaftliche Stil, in dem eben bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, kommuniziert wird und dann sozusagen ein Konsens herbeigeführt wird. Also nicht bloß ein trockenes Abstimmen, sondern wirklich ein Konsens. Aber wie man weiß, auch aus der Politik und so, das geht nicht immer. Ja, jetzt basiert das Ganze ja auf menschlicher Kommunikation. Das wissen wir. Haben wir gesehen, Gruppenstrukturen waren diese Knödel mit Strichen dazwischen und die Striche waren Kommunikationsbeziehungen. Und jetzt sind natürlich die Nachrichtentechniker und Informatiker da ganz kühl und sagen, wir wissen ja schon, was Kommunikation heißt. Da haben wir nämlich einen Sender, haben einen Empfänger. Dazwischen wird eine Nachricht übermittelt und die Nachricht wird möglicherweise auf dem Kanal gestört. Das ist so das klassische Kommunikationsmodell, das interessanterweise auch immer noch im Schulunterricht zum Beispiel eine ganz wesentliche Rolle spielt und das natürlich nachrichtentechnisch sehr, sehr sinnvoll ist. Ein großer Teil unserer Codierungstheorie basiert auf diesem System. Allerdings, wenn man es von der Lernpsychologie her anschaut, bedeutet das, was wir eigentlich gesehen haben, dass das überhaupt nicht funktioniert, nämlich da ist zum Beispiel ein Lehrender und ein Lernender und da wird eine Nachricht übermittelt und der speichert das dann ab und dann weiß er es womöglich, vielleicht. Also das ist Nürnberger Trichtermodell, das kann so alleine nicht sein, das wissen wir also schon, dass da viel mehr passiert, dass eigentlich das, was wirklich passiert, ist eine Konstruktion beim Empfänger aufgrund dieses Nachrichtenreizes, die dann bestimmte Konsequenzen hat, die natürlich mit der Nachricht zu tun hat, aber auch viel mit dem Sender zu tun hat, auch viel mit dem Empfänger zu tun hat. Es ist also nicht ganz einfach so, dass diese Nachricht sozusagen bloß übermittelt wird von A nach B. Da gibt es auch ein Modell, das ganz hilfreich ist und nicht bloß für die Lernsysteme, sondern generell, wenn man verstehen will, wie Menschen miteinander kommunizieren. Also insbesondere, wenn es mal Kommunikationsprobleme gibt, ist es oft ganz interessant, auch sich selber sozusagen zu überlegen, ob nicht vielleicht auf einer dieser Ebenen, die hier beschrieben sind, ein Problem vorliegt. Das ist ein Herr Schulz von Thun, der das aufgestellt hat. Und der hat das Modell Sender schickt zum Empfänger eine Nachricht insofern modifiziert, also sagt, diese Nachricht hat sozusagen vier verschiedene Aspekte immer, die alle eine Bedeutung für den Empfänger haben und die immer gleichzeitig da sind. Also gibt es so Bilder, in denen man sagt, man spricht sozusagen gleichzeitig mit vier Mündern irgendwie. Es sind vier Dinge, die man gleichzeitig macht. Man redet über den Sachinhalt natürlich oder schreibt über den Sachinhalt. Das ist bei schriftlichen Nachrichten genauso. Das ist das, was man zunächst mal als objektive Übermittlung einer Nachricht versteht. Es passieren aber mindestens drei weitere andere Sachen. Also das eine ist, es ist eine sogenannte Selbstoffenbarung dabei. Das heißt, in der Art und Weise, wie ich was sage oder wie ich was schreibe, drücke ich aus, ob ich das ganz vorsichtig als Vorschlag formuliere, ob ich mir sicher bin oder nicht, das zu sagen, ob ich dem anderen das sozusagen verordnen will, also da sozusagen der Leitungsstil, von dem vorher die Rede war, solche Dinge stehen in der Nachricht, allein in der Art, wie die Nachricht formuliert wird, entweder im Text, in der Grammatik sozusagen, oder einfach in der Körpersprache und in der Art und Weise, wie das akustisch moduliert wird, steckt das schon mal mit drin. Also der Sender offenbart sich selbst zu einem gewissen Grad. Und das kommt beim Empfänger an. Der hat es ja so und so geschrieben, das ist ja ganz furchtbar, hört man doch immer mal wieder. Dass sich jemand wirklich bloß darüber aufregt, die Art und Weise, wie was gesagt wird. Dann hat die Nachricht immer einen Appellcharakter. Das heißt, der Empfänger hat immer das Gefühl, er muss irgendwas tun. Oder vielleicht hat er auch den Appell, ist der Appell sozusagen, der nichts zu tun, aber in jedem Fall löst es ein gewisses Verhalten beim Empfänger aus. Und der Empfänger denkt immer darüber nach, sozusagen, was ist das im Verhalten, das diese Nachricht mir jetzt sozusagen nahelegt. Lässt sich auch nicht ganz vermeiden und ist oft auch Quelle von Missverständnissen, dass jemand, weil er die Nachricht bekommen hat, dann sofort anfängt, irgendwas zu tun und hinterher sagt der Sender womöglich, ich wollte dir das ja bloß sagen, hättest du gar nichts machen müssen. Also da ist ein sozusagen missverstandener Appellcharakter dahinter. Und schließlich sagt die Nachricht immer was über die Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger. Also ob einfache Dinge, ob dann du oder ein sie verwendet wird. Unter Menschen, die eine freundschaftliche Beziehung pflegen, Grußformeln, die Art und Weise, wie irgendwie ein Spitzname verwendet wird, oder solche Dinge drücken was aus über die Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Kann also sozusagen ganz verschiedene Nuancen annehmen, ganz von höflich bis liebevoll. Das heißt, wenn wir eine Nachricht schicken, dann haben wir immer diese Dimensionen gleichzeitig und die Gewichtung zwischen denen ist natürlich auch so einstellbar zu einem gewissen Grad. Also ich kann natürlich versuchen, den Sachinhalt nach vorne zu schieben und die anderen Funktionen alle so ein bisschen nach hinten zu drücken. Damit habe ich aber natürlich auch so wesentliche Teile des menschlichen Kommunikationsmechanismus kaputt gemacht. Ich meine, das sind ja Dinge, die durchaus ihre Funktion haben, weil wir damit effektiv in der Gruppe uns koordinieren können. Und es ist ja auch sinnvoll, wenn man versteht, dass jemand zum Beispiel heute schlecht aufgelegt ist. Also diese Selbstoffenbarung kann ja durchaus sehr sinnvoll sein, wenn man den dann vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Das kann ein guter Steuerungsmechanismus innerhalb der Gruppe sein. Das heißt, wir haben da solche Feedback-Schleifen und Bewertungsschleifen für diese vier Ebenen und wir sind jetzt, wenn wir das wieder mal auf Computer-Supported Learning und Koordination zurückführen, sind wir natürlich sehr schnell wieder in der Gefahr, diese vielen Ebenen entweder zu verhindern, indem eben einfach bestimmte, zum Beispiel Körpersprache einfach nicht mehr existiert, weil man über ein Forum koordiniert, oder irgendwelche Missgewichtungen sozusagen vorzunehmen, dass bestimmte Sachen von den vier Aspekten zu stark ausgeprägt sind. Oder auch, dass diese Rückkopplungsschleifen nicht mehr funktionieren. Das sieht man ganz oft in Foren, dass über irgendeine ungeschickte Formulierung, die wahrscheinlich bloß oft bloß aus Zeitdruck irgendwie mal schnell gemacht worden ist, dann sich Riesendiskussionen entspinnen, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Was daran liegt, dass diese Kommunikationsmechanismen sozusagen nicht richtig abgebildet werden. Also beim elektronischen Gruppenlernen, wie gesagt, denkt man oft, dass es geht nur um den Sachinhalt, aber die anderen vier Ebenen gibt es auch. Das heißt, ich muss diese Gestaltung der Beziehungen unterstützen. Es muss zum Beispiel diese Arbeitsteilung geben, Rollenmuster geben, dass ich sagen kann, ich bin in einer bestimmten Rolle und dann kann ich mir auch bestimmte Arten zu kommunizieren eben sozusagen erlauben. Wenn ich der bin, der jetzt Anweisungen gibt, dann wird man deswegen, und das ausgemacht ist, wird man deswegen keiner böse sein. Diese Selbstoffenbarung, da haben wir genau das Problem mit zwischen Kooperation und Konkurrenz. Also wenn jemand versucht sozusagen zu dominieren, dann kann das die anderen eher blockieren, dazu führen, dass andere gehemmt werden. Und beim Appell, da haben wir die Situation, dass ja jeder seine eigenen Ziele hat und es aber ein Gesamtziel der Gruppe gibt und nun das, was einer dem anderen kommuniziert oder auch ein Lernsystem einem Einzelnen kommuniziert, eben ja einen bestimmten Appell vermittelt, der möglicherweise den einzelnen Zielen entgegenläuft. Das heißt, also diese bei den letzten beiden, beim ersten Mal kann man sich vorstellen, dass man die einfach in Handlungsanweisungen umsetzen kann, wie man ein System baut. Bei den letzten beiden ist es eher so, dass man sich dessen bewusst sein muss und kritisch darauf hinschauen. Zum Beispiel beim Appell, haben wir vielleicht einen Appell irgendwie ausgelöst, dass Leute sich irgendwas verantwortlich fühlen, was machen wollen, ohne dass wir es wirklich wollten zum Beispiel. Ja, kooperatives Lernen insgesamt, wenn man das jetzt sozusagen in der Gesamtschau mal anschaut, was da aus diesen verschiedenen Ergebnissen aus der Psychologie kommen, das hat nicht nur positive Seiten, muss man ganz, ganz klar sehen. Also Chancen sind auf jeden Fall, dass die Lernenden selber aktiv sind. Konstruktivismus passt ideal zum Gruppenlernen. Dass die Lernenden verschiedene Sichten und Positionen kennenlernen, das ist ganz was anderes, wenn ich alleine lerne, sondern dass ich verstehe, der Stoff kann ganz anders aufgefasst werden, auch im Sinn dieser vier Aspekte zum Beispiel beim Kommunizieren. Die eigene Sichtweise wird relativiert durch das, was andere sehen. Und wir haben einfach eine bestimmte Qualität, die in Gruppenarbeit steckt, die jetzt ja wohl ausführlich beschrieben wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Gruppenarbeit auch umständlich ist. Das heißt, wir haben aufwendige Mechanismen zur Kooperation, was manchen, der vielleicht sehr effektiv selber arbeitet, eher aufhält, was der als umständlich empfindet. Wir haben als Lehrende natürlich das Problem, dass wir irgendwie in vielen Systemen Leistung attestieren müssen, also sagen müssen, der hat eine Prüfung bestanden oder so, und noch womöglich eine Note geben müssen, dann ist Gruppenlernen natürlich schwierig. Also haben wir auch solche Situationen schon gehabt, dass wir dann in Gruppen dann differenzierte Noten für die Einzelgruppenmitglieder geben, zum Beispiel bei der Multimedia-Programmierung, was nicht ganz, ganz einfach ist, weil man die Einzelleistung von der Gemeinschaftsleistung nicht trennen kann. Dann ist es so, dass Gruppenarbeiten häufig eben doch schief gehen oder dass da schlechte Ergebnisse oder schlechte Erfahrungen gibt und man die sozusagen projiziert in die neue Gruppe. Das heißt, oft sind einfach Hemmungen schon da. Man will gar nicht in die Gruppe rein und man weiß, das war das letzte Mal doch schon so blöd. Lehrende haben Probleme mit der Disziplin und auch, weil sie als Lehrende plötzlich nicht mehr so vorne stehen und irgendwie ein bisschen mehr in die Masse versinken. Und sie glauben wahrscheinlich, ja, vielleicht auch ein bisschen zu Recht, dass die Lernzeit irgendwie höher ist als im Frontalunterricht. Wobei man eben sehen muss, dass der Frontalunterricht halt vielleicht auch bloß so tut, als würde da wirklich gelernt. Der Stoff ist dann durchgenommen am Ende der Vorlesung, aber das heißt noch lange nicht, dass er wirklich gelernt ist. Also insofern ist das auch nicht ganz so einfach einzuschätzen. Also es ist nicht so, dass es ganz, ganz klar ist, wo man Gruppen einsetzt. Kriterien sozusagen, was man über Gruppenarbeit gut machen kann, ist zum Beispiel, wenn man komplexe Probleme verstehen und analysieren muss. Also nicht jetzt vielleicht die Anfänge, wo man so die Grundbegriffe von dem Fach lernt, aber dann so eine abschließende komplexe Aufgabe. Merken Sie ja vielleicht auch beim Studium. Im ersten Semester lernt man irgendwie Programmieren und im dritten Semester geht man in ein Praktikum, wo man eine komplexe Aufgabe gemeinsam löst und wo man eben programmieren können muss. Es sollte eine Aufgabe sein, wo man gemeinsames Ergebnis produziert. Also nicht jeder seins und dann macht es mir nicht so furchtbar viel Sinn, eine Gruppe zu haben. Andererseits muss man die Arbeitsteilung auch ermöglichen. Also es muss, damit sieht man schon, dass das gar nicht so einfach ist, ein Ergebnis, das man so aufteilen kann, dass man es in einzelnen Teilaufgaben gut erzielen kann. Es soll keine rein additive Arbeitsteilung sein, also nicht irgendwie sowas wie, wie man es so auf der Baustelle hat. Also man muss den Sandhaufen darüber schaufeln und links und rechts steht je einer mit der Schaufel und die arbeiten dann auch nicht in dem Sinn zusammen, sondern die haben halt einfach ihren Teil, sondern es soll was sein, wo man sich koordinieren muss, sonst brauchen wir die Gruppe auch nicht. Beim Lernen jedenfalls, beim Sandhaufen ist was anderes. Es sollten verschiedene Positionen der Sichtweisen möglich sein und insgesamt soll sozusagen das Ziel auch erstrebenswert sein, dass man sich sozusagen ein Gruppenziel für die Identität der gesamten Gruppe setzen kann. Insofern ist es also nicht so ganz trivial, jetzt einfach zu sagen, wir machen das in Gruppenarbeit, sondern es muss man sich gut überlegen, passt die Aufgabe dafür und nur in bestimmten Situationen macht natürlich auch die computerunterstützte Gruppenarbeit. So, das war jetzt eine ganz lange Vorrede sozusagen darüber, was Gruppen überhaupt sind, aber vielleicht auch deswegen ganz sinnvoll, weil das, was jetzt sozusagen aus der Informatik dazukommt, typischerweise in diesen Gebieten mehr so einen Charakter von so einer Kategorisierung hat und einer Beschreibung, was denn schon alles Leute gemacht haben, welche Varianten es gibt, aber jetzt nicht eigentlich große Theorien oder so dazu bereitstellen. Das werden wir gleich sehen. Also ich gehe jetzt zu CSCW und CSCL und das große C ist natürlich der Computer. Und zuerst mal Computer Supported Cooperative Work, CSCW, CSCW. Da ist ein Begriff, über den es Tagungen gibt, über den es Zeitschriften gibt, über den es natürlich auch Lehrbücher gibt. Also ein fest eingeführtes Arbeitsgebiet, bei dem es also darum geht, eine Gruppe von Menschen bei einer gemeinsamen Aufgabe zu unterstützen über eine Computerschnittstelle. Im Bereich der Wirtschaft sagt man da oft ganz locker Groupware dazu, so ein bisschen amerikanisch, also was Gruppen unterstützt. Da gehören ganz viele Dinge dazu oder sind integriert auch in so eine Groupware-Lösung. Zum Beispiel einfach ein Nachrichtensystem von E-Mail, also asynchroner Nachrichtenübertragung bis hin zu Instant Messaging. Editoren, wie Menschen gleichzeitig an einem gemeinsamen Produkt arbeiten können, zum Beispiel indem es mehrere Cursor gibt oder so, mit denen man in einem Dokument vielleicht sogar gleichzeitig was verändern kann oder mindestens einer was zeigen, einer was verändern. Elektronische Sitzungsräume, also klar, so Konferenzlösungen bis hin eben zu Multimedia-Konferenzen. Gemeinsame Informationsräume, einfache Datenbanken, aber auch Informationsvisualisierungen und Koordinierungssysteme, also einfach Systeme, die Rechte vergeben, wer darf was ändern, wer ist zurzeit dran, wer hat Zugriffsrechte auf bestimmte Dinge. Das sind alles Einzelfunktionen, die so an verschiedenen Stellen ja isoliert zum Teil existieren oder auch wieder in andere Systeme integriert sind. Also wenn Sie schauen, was jemand, der an so einem Open-Source-Projekt beteiligt ist, was der macht, dann ist er natürlich, sind viele von den Dingen eigentlich sein Alltag. Ja, die haben natürlich ausgefeilte Nachrichtensysteme, es gibt so Versionsmanagementsysteme, die so ein bisschen in die Richtung Mehrbenutzereditoren gehen. Wir arbeiten alle mit Wikis, fast alle haben irgendwelche Instant-Messaging-Lösungen im Betrieb. Man hat koordinierende Kalender, in denen ganze Gruppen ihre Termine eintragen und sehen, wann gemeinsam freie Termine sind. Das heißt, es ist so, dass das CSCW eigentlich so ein bisschen in unserem Alltag schon präsent ist, muss man wirklich sehen. Trotzdem ist es so, und nicht nur historisch, sondern auch in der Gegenwart noch so, dass es spezifische Kooperationslösungen gibt. Also das sind jetzt zwei konkrete Beispiele. Das eine ist IBM Lotus Notes, bestimmt nicht die aktuelle Version, ist aber jetzt auch nicht so furchtbar wichtig. Bloß als Beispiel für ein großes Industrieprodukt, bei dem sehr viel Entwicklungsarbeit drinsteckt, das nicht viel anders macht, als elektronische Zusammenarbeit zu koordinieren. So Lotus Notes und Domino ist das System, das dahinter steckt. Das Gleiche hier auf einer, sagen wir, Open Source und akademischen Welt wäre so eine reine Koordinationsplattform wie das BSCW. Ein weiteres Beispiel, das da schon auch ganz gut dazu passt, ist das Moodle zum Beispiel, mit dem Sie in den Übungen arbeiten. Das hat ja auch ganz wesentliche Charakteristika von so einem CSCW-System, einer eigenen Plattform, die genau diese Funktionen sozusagen zusammenbündelt, die man braucht. Ja, und da sind wir natürlich in der Lernecke sozusagen, Computer-Supported, ich sage jetzt mal Collaborative Learning, wobei es für dieses zweite C jede Menge Interpretationen gibt. Also nur die ersten beiden sind eigentlich ernst zu nehmen, Collaborative oder Cooperative. Manche Leute machen auch noch eine feine Unterscheidung zwischen den beiden, manche sehen es synonym. Die anderen drei, Collective, Competitive und Conversational, sind vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, sind, also zumindest Competitive ist fast schon sozusagen ein Gegenbegriff dazu. Aber auch das wird an verschiedenen Stellen benutzt. Also man muss immer aufpassen, wenn jemand CSCW schreibt, was das eigentlich, vor allem CSCL schreibt, was das eigentlich heißt. Es ist Lernen in der Gruppe und wir erarbeiten das Wissen gemeinsam und wir setzen Informatiksysteme dafür ein. Beispiele gibt es jede Menge, also sie sind quasi in einem System zurzeit aktiv, dieses Moodle, in dem sie die Kollaborations- und Koordinationsfunktionen fürs Erarbeiten von Aufgaben in den Gruppen haben, aber auch zum Beispiel Wikipedia ist, wenn man es weit fasst, ein CSCL-System irgendwie, weil gemeinsam genutzte Materialien da sind, Wissensmanagement stattfindet, auch eine Teilnehmer- und Rollenverwaltung da ist. Natürlich ganz, ganz massiv, das lässt sich, je größer das System skaliert, kann nicht mehr verhindern. Das Ganze ist, wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückschauen auf das, was in der Vorlesung schon alles vorgekommen ist, an anderen Inhalten aus der Psychologie und der Pädagogik, natürlich sehr stark verankert. Also es geht auf den Vygotsky zum Beispiel zurück, soziokulturelle Theorie des Lernens, der gesagt hat, Menschen lernen sozial. Konstruktivismus bedeutet, ich bin in einer bestimmten Situation und baue mir mein Weltbild und dazu gehört natürlich insbesondere ein soziales Umfeld für mich, aus dem raus ich mein Weltbild schaffen kann und dass man das auch relativieren kann. Problembasiertes Lernen passt auch extrem gut dazu, wenn Sie da reinschauen, was man bei Anchored Instruction oder so gelernt hat, diese gerade gemischten Lernformen, wo man Multimedia präsentiert und dann in der Gruppe gemeinsam eine Lösung erarbeitet oder auch manchmal in der Zweiergruppe. Also das sind alles Dinge, die sehr, sehr gut auf das aufsetzen, was wir bis jetzt schon angeschaut haben. Diese Matrix, die da steht, die gibt es auch wieder in verschiedenen Varianten. Manchmal hat sie nicht drei Einträge in beiden Richtungen, sondern bloß zwei. Man heißt noch ein bisschen verschieden. Aber im Prinzip ist es bei allen diesen CSC, sonst was Lösungen, ob es CSCW oder CSCL ist, ein extrem nützliches Hilfsmittel, diese beiden Dimensionen sich anzuschauen und sich zu überlegen, wo sind wir denn eigentlich in diesen Dimensionen? Da haben Sie nach rechts Ortsdimensionen, nach unten Zeit. Die Ortsdimension, sozusagen verschiedene Grade der örtlichen Koordination und nach unten die Zeitdimension, das heißt verschiedene Grade der zeitlichen Koordination. Koordination heißt, man kann an der gleichen Stelle sein zum gleichen Zeitpunkt oder man kann zum Beispiel an verschiedenen Stellen sein und zu verschiedenem Zeitpunkt. Bleiben wir jetzt mal in der ersten Spalte, das heißt, wir sind als Gruppe am gleichen Ort. Die gesamte, wieso hier in dem Raum? Es sind alle an der gleichen Stelle. Wenn man jetzt noch zusätzlich sagt, es ist die gleiche Zeit, in der wir in dem gleichen Raum sind, also die Situation, wie wir es jetzt hier haben, also wir sind sozusagen versammelt zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort. Wenn ich da Computerunterstützung habe, dann heißt es, ich habe eben zum Beispiel sowas wie diesen Beamer hier oder so ein Abstimmungssystem, was wir vorher angeschaut haben, wo man irgendwie über eine Fernbedienung seine Meinung äußern kann oder einen Kommentar abgeben kann. Das wären Systeme, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort wirken. Wenn ich zu verschiedener Zeit bin, dann gibt es immer noch zwei verschiedene Varianten. Das eine ist, es ist vorhersehbar, also es gibt irgendwie einen Plan, anhand dessen ich erkennen kann, wann jemand an dem Ort ist. Also zum Beispiel, es ist eine Gruppe, die zu bestimmten Zeiten am Tag einen Raum besucht oder auch nur Teile der Gruppe, vielleicht sogar nur Einzelne gehen an den gleichen Ort. Wir wissen aber, wer wann dran ist und können dementsprechend eine geeignete Unterstützung vorsehen. Also zum Beispiel ist so eine Art Schichtbetrieb, das sind immer zweier Teams, die kommen einer nach dem anderen und es wird vorgefertigt sozusagen, wenn die da sind, was sie an entsprechender Unterstützung kriegen, wo sie vielleicht auch die Ergebnisse des Teams vorher sehen können oder auch gerade nicht. Solche Unterstützungssysteme werden also zu verschiedener Zeit vorhersehbar am gleichen Ort. Wenn es überhaupt nicht vorhersehbar ist, aber am gleichen Ort, dann wäre zum Beispiel denkbar so ein Public Display, wie Sie es in den Informatikgebäuden jetzt mehr sehen. Da kommt man immer wieder an denselben Ort, kriegt die gleiche Information zu verschiedener Zeit geliefert. Das ist eine Art elektronisches schwarzes Brett. Und Sie sehen schon, die einzelnen Einträge differenzieren enorm. Es ist also nicht so, dass CSCL oder CSCW ein ganz homogenes Gebiet ist, sondern das ist ein Riesengebiet, in dem einzelne Bausteine immer wieder anders zusammengesetzt werden. Gleiche Zeit nehmen wir jetzt mal und verschiedene Orte. Also wenn Sie zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten eine Lernveranstaltung haben, dann ist das zum Beispiel eine Televorlesung parallel in mehreren Räumen. Wobei das heißt, es ist vorhersehbar. Wir wissen, also zu einer bestimmten Zeit ist es in einem anderen Raum, zum Beispiel genau gleichzeitig eben, ja. Der Ort ist vorhersehbar, Entschuldigung, der andere Raum ist zu dieser Zeit eben vorhersehbar, das heißt, es ist irgendwo in Garching draußen zum Beispiel, zweiter Raum. Wenn der Ort nicht vorhersehbar ist, also es kann an einer beliebigen Stelle passieren, dann ist das eine Televorlesung, die als Livestream ins Netz geht. Alle sehen es zur gleichen Zeit, zum Beispiel über das Internet, kann aber über das Fernsehen oder so gehen. Und also so diese berühmten Bildungsfernsehen, BR Alpha oder so, haben aber ganz verschiedene unvorhersehbare Orte. Es bleibt nur das hier rechts unten, verschiedene Zeit und verschiedener Ort, beides nicht so richtig vorherzusehen, oder beides vorherzusehen, hier und da nicht vorherzusehen, also nehmen wir zuerst mal das beides vorherzusehen. Das heißt, wir haben einen Raum und eine Zeit, die vorgeplant ist, in dem man diesen Inhalt zum Beispiel konsumieren kann. Wäre vorstellbar, gibt es auch, dass Vorlesungen aufgezeichnet werden und nach einem bestimmten Stundenplan zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort wieder abgespielt werden. Das wäre genau verschiedener Ort vorhersehbar, verschiedene Zeit vorhersehbar. Wenn der Ort unvorhersehbar ist, aber die Zeit vorhersehbar ist, kann ich zum Beispiel gestaffelte Wiederholungen von einer Veranstaltung ausstrahlen. Oder ich kann bestimmte Zeiten, was vielleicht mehr Sinn macht, bestimmte Zeiten vorsehen, wo Übungsleiter oder der Dozent im Chat zur Verfügung stehen. Da weiß ich genau, wann es ist, aber keine Ahnung, an welchen Orten das genutzt wird. Ja, und jetzt gehen wir in den Bereich, dass auch die Zeit unvorhersehbar ist. Wenn der Ort noch vorhersehbar ist, dann kann es zum Beispiel Arbeitsstationen geben, wo ich hingehen kann und bestimmte Lernprogramme durcharbeiten. Kann ich zum Beispiel aus der Industrie, wo es das tatsächlich gibt, da kann ich mich in so ein Lerncenter zurückziehen und dort mit E-Learning-Anwendungen arbeiten. Ist auch im Abklingen natürlich zugunsten von Internetlösungen, aber zumindest gab es das. Und wenn Sie zu einer beliebigen Zeit an einem beliebigen Ort auf die Inhalte zugreifen können, das wären jetzt so Beispiele wie der Lecture-Podcast oder das Diskussionsforum oder die Integration von beiden, das Moodle zum Beispiel, alles das gehört in diese letzte Kategorie da unten. Dort oben, wenn wir im gleichen Raum sind, ist das Computer-Supported Communication. Es wird wirklich kommuniziert zwischen Menschen. Dort unten ist Computer-Mediated Communication. Das heißt, der Computer ist eingeschaltet in den Informationskanal. Das heißt, der Computer ist Bestandteil der Kommunikation und hat natürlich alle diese Effekte, die wir vorher hatten, dass die Kommunikation verfälscht werden kann, dass Dimensionen der menschlichen Kommunikation rausfallen. Das heißt, in fast allen diesen Lösungen fällt das weg Und umgekehrt kann man sagen, also fallen diese psychologischen Aspekte, wie zum Beispiel diese vier Dimensionen und so weiter, weitestgehend weg. Umgekehrt kann man sagen, in dem Moment, wo man eben am gleichen Ort, zur gleichen Zeit Zusammenarbeit unterstützen, muss man natürlich besonders darauf achten, dass diese Aspekte auch wirklich eine Rolle spielen und berücksichtigt werden. Ja, es gibt noch viel mehr Dinge, wie man die Lernanwendungen einordnen kann. Das waren ja jetzt bloß zwei Dimensionen, Ort und Zeit. So eine Gruppe kann asymmetrisch oder symmetrisch arbeiten, das heißt, sie kann gemeinsam versuchen, sich einen Stoff zu erarbeiten, der aus einer Quelle kommt, oder sie kann den Stoff erst gemeinsam aufbauen. Wir haben Gruppenstrukturen, wo sie durch eine Person gesteuert wird oder sich gemeinsam selber steuert. Es kann eine kurz existierende Gruppe sein, eine flüchtige Lerngruppe oder eine langfristige Kollaboration, wenn man denkt, so Wikipedia oder so, Leute, die sich ganz langfristig zum Paten für ein Thema machen. Und natürlich die Sozialformen, die wir vorher schon hatten, wie groß ist die Gruppe, welche Struktur hat sie intern und verfolgt sie denn eigentlich ein gemeinsames Ziel oder sind es eigentlich bloß die Summe der individuellen Ziele. Also sie haben eine Vielzahl von Dimensionen, die sie so eine einzelne Lösung einordnen können. Und jetzt kann man natürlich die technischen Hilfsmittel mal anschauen und sagen, was gibt es denn da so alles, also für asynchrone und synchrone Kommunikation. Ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht im Detail durchgehen. E-Mail, Newsgroups, Chat, Messenger, Internettelefonie, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen. Das heißt, wir haben im Prinzip ein riesen Arsenal an Hilfsmitteln, mit denen wir tatsächlich die Koordination gut unterstützen können. Das ist also gar kein großes Problem von der technischen Seite her. Es ist eher das Problem, das vernünftig zusammenzubauen. Was brauchen wir denn noch über das raus, was wir an Hilfsmitteln so kennen? Und da ist von zwei an, aber vor allem, wenn es eben mehr werden, auch wenn die Gruppe nicht zu groß ist, also sagen wir 10 bis 12 Teilnehmer maximal, ist eine Funktion extrem wesentlich, die sich in einer Gruppe, die in einem Raum beisammen ist, von selber ergibt. Aber wenn die wir sind ja jetzt bei der Computer-Mediated Communication, das heißt, dass wenn das über den Rechner vermittelt wird, die sind also in verschiedenen Räumen oder zu verschiedenen Zeiten, ist es ganz wichtig, dass man eine sogenannte Awareness entwickelt, also ein Bewusstsein darüber, was die anderen gerade machen. Also hier ist es so, dass jeder eben mitkriegt, was der andere tut. Man kriegt irgendwie mit, ob es Leute ungeduldig werden oder was auch immer, ob jemand was anderes nebenher macht. All diese Dinge kriegt man sozusagen implizit mit, ohne dass man allzu große Aufmerksamkeit darauf senden muss. Das wird aber natürlich ganz anders, wenn das bloß noch irgendwie ein Icon in irgendeinem Kommunikationssystem ist. Also solche Dinge, möchte jemand was sagen? Darf er was sagen? Das muss ja irgendwie symbolisiert werden. Ist der jetzt irgendwie in einer bestimmten Rolle, dass er etwas koordinieren darf, dass er Zugriff auf bestimmte Ressourcen hat? Dann bei den Objekten natürlich genauso, die ich gemeinsam nutze, hat sich da was verändert? Hat jemand was dran verändert? Muss ich darauf achten, dass da eine neue Version vorliegt? Bei der ganzen Gruppe ist es so, dass die Gruppe zum Beispiel verschiedene Phasen hat, wenn wir gerade den Skripten nochmal genauer anschauen, wo zum Beispiel Einzelarbeit ist und dann Koordination und dann wieder Einzelarbeit. Wenn sich sowas ändert, dass die gesamte Gruppe in eine neue Phase übertritt, muss das natürlich auch dem Teilnehmer irgendwie klargemacht werden. Und natürlich einfach einzelne Aktivitäten, die jemand macht. Also wenn jemand eine Datei umbenennt oder eine Datei verschiebt, kann das mich natürlich betreffen, weil der ja in einem gemeinsamen Datenraum vielleicht agiert. Und dann muss ich das auch irgendwie mitbekommen. Das heißt, die Awareness sicherzustellen, das Bewusstsein darüber, was die anderen tun, ist eine der richtig spezifischen Aufgaben, die man für Computer-Supported Collaboration-Unterstützung braucht. Die anderen Dinge, die man hat, sind schon nicht mehr ganz so besonders, aber haben natürlich besondere Anforderungen. Also eine gemeinsame Datenablage mit sehr gut koordinierten Zugriffsrechten ist ein ganz wesentliches Hilfsmittel, wobei diese Zugriffsrechte eigentlich der Knackpunkt sind. Sehr häufig ist es in Rechnersystemen ja so, dass man einfach einen Zugriff auf eine Datei hat. Ich darf die lesen, darf die schreiben. Das ist es eigentlich schon fast. Und kann dann zu einer bestimmten Gruppe gehören und dann abhängig davon darf ich sie lesen und schreiben. Das macht natürlich in der Kollaboration nur beschränkt Sinn, weil da will ich ja häufig Arbeitsteilung, ja, da will ich in der Datei einen bestimmten Teil nur zugänglich machen. Also Sie kennen das Problem vielleicht, wenn Sie in einem gemeinsamen Projekt an einer Flash-Entwicklung gearbeitet haben. Ja, Flash ist so diese berühmte FLA-Datei, die man da entwickelt, ist eine große Datei und die hat halt einer, der was dran ändern darf. Und der muss die zurückspeichern, freigeben, dann darf wieder jemand anders was dran ändern. Und jede einzelne Gruppe, die mit Flash irgendwie entwickelt hat, hat sich immer wieder, wenn man am Schluss fragt, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, immer gesagt, das ist richtig blöd, weil wir nicht gemeinsam sozusagen an dem Ding arbeiten konnten. Man will sowas in kleine Stücke zerteilen und sagen, ich nehme jetzt nur ein bestimmtes Element raus. Sowas braucht man, um sozusagen feingranulare, einfache Sperrmechanismen bereitzustellen. Dann brauchen wir Hilfsmittel, mit denen mehrere Leute, die vielleicht auch widersprüchliche Dinge machen, was der eine will es wegtun, der andere will es da lassen, die müssen wir irgendwie unterstützen, zum Beispiel mehrere Cursors, wo man sieht, wer macht denn eigentlich was, vielleicht in verschiedenen Farben mit Namen dran und auch so eine Steuerung, wer ist denn jetzt derjenige, der wirklich ändern darf, der kann das einem anderen dann auch übergeben, also diese Floor Control. Ja, und ganz interessant ist natürlich mit Anwendungen zu arbeiten, die jeder eigentlich kennt aus seinem individuellen Arbeitsalltag, also sagen wir PowerPoint oder Word oder irgendwie diese oder Photoshop, also irgendwelche ganz gewöhnlichen Alltagsanwendungen, aber im kooperativen Stil. Das heißt, mehrere Leute arbeiten, sehen das auf ihrem Bildschirm, man sieht die verschiedenen Personen am Rand, irgendwie wer da ist, sieht deren Cursor und sagt, wer darf jetzt tatsächlich was dran ändern. Also ganz lang hat Microsoft diese NetMeeting-Lösung zum Beispiel vertreten, die genau so eine Application-Sharing-Komponente enthalten hat. Ist, glaube ich, aber nicht mehr wirklich unterstützt. Da ist so ein Grundproblem, wenn ich in so einer Situation arbeite, wenn ich mit so einem System interagiere selber, dass ich irgendwie in meiner Interaktion dann schnell mal recht stark eingeschränkt bin. Also im Extremfall ist es so, dass ich mich in dieses System einklinke und dann irgendwie eine ganz bestimmte Rolle einnehme, eine bestimmte Menge an Dingen zu tun habe, die aber dann typischerweise durch viele Rahmenbedingungen bloß noch ganz wenig ist. Das heißt, eigentlich verliere ich ganz schnell mal durch dieses Interaktionsmechanismen und Kollaborationsmechanismen die Freiheit, die man eigentlich haben will im Gruppenarbeiten. Ich werde auch abhängig, weil zum Beispiel irgendwie das Objekt nicht da ist, weil ein anderer vielleicht bloß eine Freischaltung nicht gemacht hat und schon ins Wochenende gegangen ist und jetzt da will ich aber am Wochenende arbeiten und kann an das Ding nicht ran. Das heißt, grundsätzlich ist es extrem schwierig, die Systeme so zu gestalten, dass sie wirklich diesem Selbstbestimmungsprinzip genügen, was wir ja wissen, dass das so der entscheidende Faktor für die Motivation ist. Das heißt, also es ist nicht einfach, solche Systeme zu bauen, obwohl es zunächst mal bloß so ausschaut, dass wir eine Zusammenstellung von Dingen, die man woanders her sowieso schon kennt. Wenn man jetzt in konkrete Beispiele gehen will, dann gibt es, wie gesagt, Lernräume, in denen Leute sich treffen, um zu lernen. Und zwar gibt es die in zwei Varianten, das sind diese zwei Abschnitte, ich schaue mir den ersten heute noch an. Das eine sind virtuelle Lernräume und das andere sind wirklich, ich habe es jetzt einfach als Gegensatz zu virtuell real genannt, wobei mir das Wort auch nicht gefällt, gemeint sind damit wirklich physische Lernräume wie dieser hier oder ein Klassenzimmer oder so, während die virtuellen, welche sind eben nur im Rechner existieren. Also da fallen wir in den Begriff natürlich der Computer-Mediated Communication rein. Diese Abkürzung VKL ist im deutschen Bereich üblich, denke ich, vorwiegend. Und es ist ziemlich klar, was wir brauchen. Koordinationswerkzeuge, Kommunikationswerkzeuge und Kooperationswerkzeuge, die hatten wir schon. Das gibt es schon seit langen Zeiten. Also man hat in den 90er Jahren zum Beispiel intensiv an diesen Dingen gearbeitet, aufbauend auf klassischem Workflow-Management und Computer-Supported Cooperative Work-Lösungen. BSCL zum Beispiel ist eine Variante von dem BSCW. Sie sehen, so 95, 98 hat man die verschiedensten spezifischen Lernlösungen versucht zu entwickeln. Ich habe gleich dann ein Beispiel, auch Screenshots davon da. Dass die Tatsache, dass die nur sehr mäßig eingesetzt werden, spricht dafür, dass eben grundsätzlich sozusagen eine spezifische Plattform bereitzustellen, die jetzt genau für diesen einen virtuellen Lernraum da ist, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Sie erleben das ja schon mit ein bisschen schon mit dem Moodle, ne, dass Sie plötzlich jetzt wieder eine neue Plattform brauchen, eine neue Art zu interagieren. Das ist da noch ein bisschen extremer, wenn man sagt, man hat einen Lernraum, also eine Applikation, die man startet und will wirklich sozusagen die Art der Kooperation darauf begrenzen. Mein Gott, die Leute wollen halt vielleicht mit Skype arbeiten oder mit ihrer E-Mail oder so, und das wird alles davon sozusagen ausgeklemmt, geblendet. Ja, aber um konkret zu werden, also ein Beispiel, und da gibt es ganz viele davon, eben auch aus den 90er Jahren, Weitel von der GMD damals noch, heute ist die GMD in Fraunhofer aufgegangen, ein Versuch, bloß dann, dass man auch sieht, wie das ausgesehen hat, eine virtuelle Lernwelt mit Audiokommunikation, das heißt, man kann über einen Audiokanal miteinander reden, man hat gemeinsame Lernmaterialien, hat solche Telepointer, also wirklich mehrere Pointer gleichzeitig aktiv, sieht, was die anderen machen, und hat die Möglichkeit, auch verschiedene Lernsituationen zu bauen, also ein Auditorium, wo einer zentral für viele was erzählt, die sind da, die Leute, die Teilnehmer, oder auch Gruppenlernräume oder private Lernräume, virtuelle. Also das wäre so ein Beispiel, da sehen Sie hier oben, ja, es ist wahrscheinlich mal zuerst in die Mitte ein Auditorium, das heißt, Sie sehen tatsächlich einen Vortrag quasi, der gehalten wird. Hier sieht man auch, dass in dem Auditorium eben mehrere Menschen sozusagen gleichzeitig drin sind, also Rüdiger, Martin, Jong, Wu, Jörg und so weiter, sind genau die, die hier erscheinen, sind auch auf die Rollen zugewiesen, also der Trainer, der das Auditorium leitet, den Vortrag leitet, beziehungsweise die gemeinsame Übung leitet, ist in seiner Rolle hervorgehoben, der kann zum Beispiel auch weiterschalten in dem gemeinsamen Ding hier. Die anderen sind da, man sieht, dass die präsent sind, man sieht verschiedene Stati auch, ne? Also mit verschiedenen Farben markiert. Dort oben ist ein Messageboard für das Auditorium, das heißt, ich kann Nachrichten übermitteln an alle, kann Fragen stellen zum Beispiel. Ein Teilnehmer, muss man sich vorstellen, sitzen also irgendwo an irgendwelchen Rechnern, haben sich also zur gleichen Zeit zu unvorhersehbar verschiedenen Orten zusammengefunden. Das Ganze ist eine Geschichte, die um Verkehrserziehung geht, also Fahrschule und insbesondere jetzt ganz spezifisch die Frage, was ist denn, wenn sich Fahrzeuge, die Wege von Fahrzeugen kreuzen und es sind keine Verkehrszeichen da, so Sachen wie rechts vor links. Vehicles coming from the right have the right of way. Und hier werden das Klassische wie in der Fahrschule, so eine Beispielsituation. Und man muss jetzt wie in der Führerscheinprüfung irgendwie hinschreiben, in welcher Reihenfolge die was machen. Dort oben stellt der Jörg zum Beispiel eine Frage und was zum Beispiel die blinkenden gelben Lichter sollen. Und es wird hier für alle sozusagen beantwortet. Also so muss man sich die Situation grob vorstellen. Das heißt, es ist eine Live-Sitzung, eine Gruppensitzung, die übers Netz vermittelt wird. Es ist ein Lernraum in dem Sinn, als wir uns in einer bestimmten Anwendung befinden, die alles andere ausblendet zunächst mal. Hat, denke ich jetzt an dem konkreten Beispiel, die Vor- und Nachteile eben, die ich vorher beschrieben habe. Also der Vorteil ist natürlich, dass es, wie Sie sich vorstellen können, vielleicht ein bisschen die Hemmungen wegnimmt, wirklich kollaborativ zu arbeiten, weil man am Rechner irgendwie schnell mal, ist sowieso dran gewöhnt ist, schnell mal was zu tippen, zu fragen, auf was zu zeigen, vielleicht weniger Hemmungen hat, als in dem Klassenzimmer jetzt aufzustehen und zu sagen, ich habe aber jetzt da eine Frage oder ich würde das so und so machen. Umgekehrt ist es natürlich genau das Problem, dass, wenn hier Nachrichten bloß als Text rüberkommen, wir haben gesagt, die unterstützen auch einen Audiokanal, damit es schon noch interessanter, dass da natürlich die Kommunikation entsprechend dünn ist und ganz viele der zwischenmenschlichen Kommunikationskanäle wegfallen. Und jetzt können Sie sich an dem konkreten Beispiel auch alles das, was ich vorher so skizziert habe, nochmal überlegen, dass man zum Beispiel die Leute hier stärker abstrahieren könnte, dass man zum Beispiel nicht mehr sichtbar macht, was eine Frau, was ein Mann ist, vielleicht die Namen ganz weglässt, die Gesichter wegtut oder so, was dann die Anonymität entsprechend erhöht und die Hemmungen sozusagen ein bisschen wegnimmt, aber dafür natürlich auch wieder die Gefahr erhöht, dass jemand einfach bloß mitläuft oder Blödsinn macht mit dem System, weil mir doch keiner irgendwie auf die Finger klopfen kann. Kann man also ganz gut dieses Spannungsfeld, glaube ich, nachvollziehen damit. Was interessant ist, wenn man nun wirklich über virtuelle Lernräume denkt und was vielleicht auch jeder zunächst mal im Kopf hat, wenn er an Lernräume, an virtuell und Raum denkt, sind natürlich dreidimensionale virtuelle Räume. Auch da war vorher mal ein Beispiel mit dem Chime zum Beispiel, auch da gibt es schon seit langem, seit 90er Jahren Experimente, was derzeit oder auch schon seit einigen Jahren massiv versucht wird, ist, dass einzelne Gruppen, nur kleine Gruppen immerhin, aber immerhin daran sich probieren, die Second Life Plattform zum Beispiel zu benutzen, auch andere Plattformen, aber Second Life bietet sich halt an, weil es zunächst mal problemlos verfügbar ist, um Lernanwendungen zu machen. Also wer sich da interessiert dafür, ist zum Beispiel dieses iSocial von der University of Missouri interessant. Das ist ein System, das ganz spezifisch für autistische Teilnehmer gedacht ist. Also wir wissen ja vielleicht, was Autismus ist. Das sind also Leute, die extrem stark in ihren Kommunikationsmöglichkeiten behindert sind und die werden in diesem System natürlich wie alle in Second Life durch Avatare repräsentiert und von menschlichen Tutoren sozusagen auch betreut, die natürlich auch Avatare in dem System sind. Und es scheint durch diese Abtrennung sozusagen dieses Avatars von der eigenen Erscheinung, scheint es also eine gewisse Erleichterung der Kommunikationssituation zu geben, weil für die autistischen Personen das offensichtlich leichter fällt, so einen Avatar zu steuern und bestimmte Dinge machen zu lassen, als das selber zu tun. Aber es finden tatsächlich dann klassische Situationen, Lernsituationen statt, wie man sie so im Klassenzimmer eigentlich auch kennen würde. Also hier die Übungen da, Lesson One und so, ist tatsächlich einfach eine Tafel quasi, die man in dem System hat, wo der Tutor und der Lernende davor stehen. Da wird ein Spiel sozusagen gespielt, ein gemeinsames, da sieht man es ganz deutlich. Also die Carla ist der Teacher und das ist der Schüler. Oder ein Puzzlespiel. Man wird also versucht, ganz bewusst diese Kooperationssituation sozusagen zu üben mit denen zusammen. Also das ist, würde ich sagen, ein Beispiel für eine Lernwelt, eine virtuelle Lernwelt, die ganz stark auf den sozialen Aspekt setzt, die das auch sehr sinnvoll macht. Ich habe jetzt davon irgendwie angeregt, dass es da in Second Life ja doch einige Lernanwendungen gibt, mal so ein bisschen recherchiert und so ein YouTube-Video aufgegabelt, dass wir es jetzt vielleicht zum Schluss nochmal anschauen könnten, wo man sieht, wie jetzt diese Plattform Second Life für kollaboratives Online-Learning genutzt wird an verschiedenen Stellen. Das ist eine Beispielsammlung. Wobei man, ja, Sie können es selber beurteilen, aber ich habe dann so das Gefühl, wenn ich mir das anschaue, so furchtbar kollaborativ ist das an vielen Stellen dann eben doch wieder nicht. Aber zuerst mal muss das funktionieren mit der Präsentation. Das ist dann auch ein anderer Punkt. So, was haben wir da alles? Sound.
Welcome to Second Life. This short video will provide examples of science learning opportunities in Second Life. At Zazenmangu Science School, we see interactive, real-time data visualization, compiling real-time weather data with a geographic display. The publishers of the well-known science journal Nature have created Second Nature. Here we see interaction with cholesterol molecules, touching a molecule which is then enlarged for closer viewing. Meshtetwar Janamayland is a rich resource of educational information on genetics, the history of genetics, and genomics. You can even enter a giant cell and interact with the intracellular structures. You have to find the exocytic vesicle to exit the cell. At the ARC Research Center, Ollie Kubrick is creating anatomical models with the new Second Life sculpting prints. These models are available in a variety of size scales, from life size to across hundreds of yards. You can even animate small portions of it and have a combination of working with 3D spaces and movement through time with animated body parts, such as this beating heart. ISTE, the International Society for Technology and Education, here illustrates the use of traditional learning environments and distance learning in Second Life. What you see here is a real-time conference with participation and engagement from different persons around the globe, Michigan to Eugene, Oregon to Wollongong, Australia, all in the same room at the same time, having conversations on topics of common interest. The tower section of Meshtetwar's Janamayland is a must-see for science learning environments, particularly experiential learning environments in Second Life. Here, students can interact with replicas of classic genetic experiments, repeat them, gather the data, pick up instructions, take a quiz, edit the quiz and turn it into the faculty member, then move on to the next level of content provided. A truly interactive connection with the content. The New Media Consortium has sponsored Research Park, where you see the potential for creating clinical simulation modules in a Second Life clinic space. You could make standardized patients, have clinic interactions, demonstrate clinical layout, and set up tutorials. Notice the use of humor and the potential for treasure hunts in the clinic space to encourage engagement with content. We hope this tour has helped you see potential for science learning and research in Second Life. And here, we bid you farewell.
Ja, also man kann sich natürlich über viele von den Sachen streiten, aber was das Ganze in glaube ich, schon andeutet, ist, dass Plattformen, die eigentlich für was ganz anderes mal entwickelt wurden, wie das Second Life, schon eine Menge Potenzial haben. Was man auch gesehen hat, da gab es zum Beispiel so eine gemeinsame Vorlesung, wirklich ein Nachbau von so einer Situation wie hier. Das ist wirklich CSCL im eigentlichen Sinn. Was man nicht so häufig gesehen hat, sind wirklich Gruppenkoordinationssituationen, wie wir es jetzt im ersten Teil der Vorlesung gesehen haben. Da ist eigentlich noch ein ziemlich großes Loch. Die allermeisten von diesen Dingen sind entweder Replika von einer klassischen Lernsituation oder es ist so ein individuelles Lernprogramm halt auf der Basis von dieser 3D-Plattform. Aber man kann sich natürlich sehr gut vorstellen, dass alle diese Formen der Gruppenkooperation über solche virtuellen Lernräume gut unterstützbar sind und dass da noch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial drin ist. Ob das jetzt 3D-Lernräume sein werden, weiß ich nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute mittelfristig Plattformen benutzen werden, die einen weiteren Anwendungsbereich haben, als bloß als Lernplattform genutzt zu werden. Ja gut, das war es über virtuelle Lernräume. Das nächste Mal geht es in reale Lernräume, also sozusagen die Unterstützung vom Lernen in einem Klassenzimmer durch computergestützte Maßnahmen, insbesondere dann der Spezialfall von Scripted Learning. Ja, danke schön.